Hallo und herzlich willkommen zu Folge 27 unseres Podcasts Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Heute mit dem Thema das Wettbewerbsverbot, Chancen und Risiken. Ja, wie immer wissen Sie das schon als geneigte HörerInnen unseres Podcasts. Mein Name ist Alexander Schaaf, aber ich mache das nicht alleine, sondern mit meinem Kollegen Jens Buchwald.
Moin Moin aus Hamburg.
Und was Sie auch kennen, wir sprechen Dank aus am Anfang unseres Podcasts stets. Und zwar an neue HörerInnen, die wir gewonnen haben in der Ukraine und in Mexiko. Und dann möchten wir auch noch einzelnen HörerInnen danken, die uns geschrieben haben. Nämlich zum Beispiel Dirk Ruschmeier hat uns geschrieben und hat uns mitgeteilt, ein toller Podcast, weiter so. Vielen Dank für diese freundliche Zuschrift. Dann hat uns noch Michael Schirpe geschrieben und zwar, euer Podcast ist echt klasse. Man bekommt die Informationen nicht so trocken hingeworfen, sondern diese werden einprägsam weitervermittelt. Danke dafür. Ja, auch danke Ihnen für diese freundlichen Worte. Und Katharina Naujoks hat uns noch geschrieben, ihr Podcast gefällt mir sehr gut und ich freue mich bereits auf die nächste Ausgabe. Ja, vielen Dank. Wir freuen uns natürlich immer über solche freundlichen Worte. Also an alle, die uns geschrieben haben und noch schreiben wollen unbedingt, vielen, vielen Dank. Wir starten heute mal rein mit Neuigkeiten aus der Rechtsprechung und zwar zum schönen Thema Arbeitszeugnis. Zwar habe ich da ein Urteil des Landesarbeitsgerichts Mecklenburg-Vorpommern vom 2. November letzten Jahres mitgebracht. Link finden Sie in den Shownotes. Worum ging es dabei? Eine Arbeitnehmerin war bei einem Arbeitgeber als Rechtsanwältin eingestellt bis Ende 2021. Der Arbeitgeber stellte dann im Januar 2022 ein Arbeitszeugnis aus. Das übersandte der Arbeitgeber an die Arbeitnehmerin und zwar zweifach gefaltet in einem Briefumschlag mit Sichtfenster. Die Arbeitnehmerin war unzufrieden. Und zwar sagte sie zunächst mal, die Anschrift, ihre Privatanschrift, die gehöre überhaupt nicht auf das Arbeitszeugnis, sondern man müsse das ohne Anschrift ausstellen und dann halt ein zusätzliches Anschreiben machen. Außerdem dürfe ein Zeugnis nicht gefaltet werden. Und schließlich sei es so, ihr Arbeitgeber hat einfach nur unterzeichnet. Aber normalerweise unter die Schreiben, die er sonst so macht, schreibt er immer drunter Rechtsanwalt und Steuerberater. Das müsse er auch unter ihrem Zeugnis machen. Das Arbeitsgericht hat der Klage dann weitestgehend stattgegeben und der Arbeitgeber hat dagegen Berufung zum Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern eingelegt. Was hat das Landesarbeitsgericht gesagt? Also es gab dem Arbeitgeber teilweise Recht. Zunächst einmal wies das Gericht nochmal darauf hin, dass ein Arbeitnehmer keinen Anspruch über Sendung eines Zeugnisses habe. Es handelte sich nämlich um eine sogenannte Hohlschuld. Falls Sie also bei einem Mitarbeiter auch mal Stress mit dem Zeugnis haben, können Sie durchaus verlangen, dass er das Zeugnis bei Ihnen abholt. Das Landesarbeitsgericht sagt dann aber weiter, das Zeugnis darf durchaus im Adressfeld den Namen und auch die Anschrift des Arbeitnehmers enthalten. Dadurch würde nicht der äußere Eindruck des Zeugnisses irgendwie entwertet oder sonst wie eingeschränkt. Zweiter Punkt, beim Arbeitszeugnis, so das Landesarbeitsgericht, muss es ohne weiteres auf den ersten Blick zuverlässig erkennbar sein, wer das Zeugnis ausgestellt hat und, das war für diesen Fall hier wichtig, welche Stellung derjenige im Betrieb hat. Also Name des zu Unterzeichners, aber eben auch Zusatz zur Stellung im Unternehmen. Das heißt, der Arbeitgeber muss hier tatsächlich mit Rechtsanwalt und Steuerberater unterzeichnen. Zum dritten Punkt, das Zeugnis darf grundsätzlich gefaltet werden, hat auch das Bundesarbeitsgericht schon einmal entschieden. Allerdings nur dann, wenn es möglich ist, von diesem gefalteten Zeugnis saubere und ordentliche Kopien oder Scans anzufertigen. Und das ist nicht der Fall, wenn sich die Falzungen auf den Kopien durch zum Beispiel quer über den Briefbogen verlaufende Schwärzungen abzeichnen. Ja, da man das vorher natürlich nicht wirklich weiß, wie das dann eingescannt aussieht und man jetzt nicht jedes Zeugnis nochmal einscannen möchte, um zu gucken, wie die Knicke aussehen, können wir nur dazu raten, das nicht zu falten und das also in einem vernünftigen, festen Umschlag zu übersenden. Und ansonsten sparen Sie sich dadurch natürlich unnötige zusätzliche Arbeiten. Ja, jetzt zum Schwerpunktthema, das Wettbewerbsverbot, Chancen und Risiken. Kurzer Überblick von meiner Seite, bevor dann der Kollege übernimmt. Ja, Wettbewerbsverbot, was Ist das überhaupt und was soll das? Naja, für Sie als Arbeitgeber ist es von erheblichem Interesse, dass Arbeitnehmer während des Arbeitsverhältnisses keine Konkurrenz machen. Also nicht etwa auch noch für eine Konkurrenzfirma arbeiten oder eine eigene Firma gründen und ihnen damit Kunden wegnehmen. Wie sind hier die Regelungen während des Arbeitsverhältnisses und wie können Sie sich gegen unerlaubte Konkurrenz wehren? Dazu sagt Ihnen gleich Jens Buchwald mehr. Und dann komme ich nochmal zurück zu der Frage, wie ist es denn nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses? Können Sie denn auch Ihren ehemaligen Arbeitnehmer nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses die Konkurrenz verbieten, also für einen Konkurrenten tätig zu werden oder ein eigenes Unternehmen zu gründen und ihnen dann damit Konkurrenz zu machen? Und wenn das geht, wie geht das und wie macht man das richtig? Dazu, wie gesagt, später von mir noch was. Aber jetzt Vorhang auf für Jens Buchwald.
Ja, vielen Dank. Ich starte, wie gesagt, durch mit dem vertraglichen Wettbewerbsverbot. Und wenn Sie jetzt denken, das interessiert mich vielleicht gar nicht so oder das ist ja für mich gar nicht einschlägig, wir haben das in unseren Arbeitsverträgen gar nicht geregelt, Pustekuchen. Während der Dauer des Arbeitsverhältnisses gilt § 60 HGB. Und mit anderen Worten, das vertragliche Wettbewerbsverbot gilt auch ohne ausdrückliche Regelung in Ihren Arbeitsverträgen. 60 Absatz 1 HGB lautet, der Handlungsgehilfe darf ohne Einwilligung des Prinzipals weder ein Handelsgewerbe betreiben, noch in dem Handelszweige des Prinzipals auf eigene oder fremde Rechnung Geschäfte machen. Ja, wunderschöne alte Sprache, die man da im HGB findet. Mit Prinzipal ist der vertragliche Arbeitgeber gemeint. Mit Handlungsgehilfe sind kaufmännische Angestellte gemeint. Die Rechtsprechung hat aber in der Vergangenheit die Vorschrift über den Kreis der Handlungsgehilfen hinaus auf alle Arbeitnehmer angewandt. Ich weise nur kurz darauf hin, dass in der neueren Rechtsprechung des BAG anscheinend sich da ein kleiner Rechtsprechungswandel andeutet, da das BAG nunmehr für Mitarbeiter, die keine Handlungsgehilfen, also kaufmännischen Angestellten sind, das Wettbewerbsverbot aus § 241 Absatz 2 BGB, also der allgemeinen Treuepflicht, herzuleiten scheint. Wir bleiben aber erst einmal bei 60 HGB und wenden uns der inhaltlichen Reichweite des gesetzlichen Wettbewerbsverbotes zu. Inhaltlich enthält § 60 nämlich zwei verschiedene Verbote. Zum einen ist der Betrieb eines jeglichen Handelsgewerbes verboten, zum anderen das Geschäftemachen im Handelszweig des Prinzipals. Wir fangen mal mit der Variante 1 an. Betrieb eines jeglichen Handelsgewerbes verboten. Und da muss man tatsächlich sagen, da ist der Gesetzgeber ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Der Wortlaut ist tatsächlich deutlich zu weit. Ja? Es ist hier eine verfassungskonforme Auslegung notwendig. Der Betrieb eines Handelsgewerbes ist dem Arbeitnehmer nur dann verboten, wenn es ein Handelsgewerbe im Handelszweig des Arbeitgebers ist und deshalb eine Schädigungsgefahr bzw. eine Konkurrenzsituation entsteht. Ja? Wenn man den Wortlaut ernst nehmen würde, dann wäre jeglicher Betrieb eines Handelsgewerbes unabhängig davon, ob er im Geschäftszweig des Arbeitgebers ist oder nicht, untersagt. § 60 verbietet den Betrieb des anderweitigen Handelsgewerbes. Das erfasst dann sowohl einzelkaufmännische Tätigkeiten als auch die Tätigkeiten als persönlich haftender Gesellschafter einer OHG oder KG. Genauso wie die Tätigkeit als Vertretungsorgan einer juristischen Person, also insbesondere einer GmbH. Auch die Bestellung zum Prokuristen eines konkurrierenden Unternehmens ist vom Wettbewerbsverbot des § 60 umfasst. Das gesetzliche Wettbewerbsverbot bedeutet allerdings nicht, dass Arbeitnehmer während der Dauer des Arbeitsverhältnisses keine Vorbereitungshandlung für eine erst nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses beginnende Konkurrenztätigkeit treffen dürfen. Die Abgrenzung zwischen zulässiger Vorbereitungshandlung und unzulässigem Wettbewerb, ja, die ist häufig schwierig zu ziehen und die sorgt dann in der Praxis für Probleme. Zulässig ist regelmäßig der Abschluss vorbereitender Verträge aus Arbeitnehmersicht, solange noch keine werbende Tätigkeit entfaltet wird. So dürfen Arbeitnehmer beispielsweise Geschäftsräume anmieten. Entscheidend liegt bereits eine aktuelle Interessengefährdung aus Sicht des Arbeitgebers vor. Der Arbeitnehmer darf also während des Arbeitsverhältnisses nicht für sein künftiges Unternehmen werben. sei es durch unmittelbare Ansprache oder einen Internetauftritt. Er darf keine Angebote versenden oder sonst konkret versuchen, Kunden oder Mitarbeiter des Arbeitgebers abzuwerben. Dann kommen wir kurz zur Variante 2 des gesetzlichen Wettbewerbsverbotes, der Untersagung des Geschäftemachens im Handelszweig des Prinzipals, also des Arbeitgebers. Dieser Begriff des Geschäftemachens, der setzt voraus, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer als Wettbewerber auftreten. Erforderlich ist dabei eine echte Teilnahme am Geschäftsverkehr mit Gewinnerzielungsabsicht. Nicht erfasst ist deshalb beispielsweise eine Tätigkeit, die nur der Befriedigung privater Bedürfnisse dient. Also wenn beispielsweise der Angestellte eines Automobilherstellers seinen Privat-Pkw verkauft. Daran sieht man, der Begriff des Geschäftemachens setzt ansonsten Gewinnerzielungsabsicht voraus, auch wenn letztlich gar kein Gewinn anfällt. Ein weiter wichtiger Punkt beim gesetzlichen Wettbewerbsverbot. Ausnahmen von diesem gesetzlichen Wettbewerbsverbot, die gibt es. Unter welchen Voraussetzungen gibt es solche Ausnahmen? Also zunächst einmal eine wichtige Fallgruppe, die Einwilligung. Als Arbeitgeber können Sie auf das gesetzliche Wettbewerbsverbot gemäß 60 HGB ganz verzichten oder dem Arbeitnehmer generell oder im Einzelfall die Konkurrenztätigkeit erlauben. Eine wichtige Fallgruppe, wenn Sie einen Arbeitnehmer in einem Aufhebungsvertrag oder einem arbeitsgerichtlichen Vergleich oder in einem Kündigungsschreiben für den Rest der Kündigungsfrist unter Fortzahlung der Bezüge bei Anrechenbarkeit anderweitigen Erwerbs freistellen, soll darin nach der Rechtsprechung im Zweifel ein arbeitgeberseitiger Verzicht auf das gesetzliche Wettbewerbsverbot des § 60 liegen. Deshalb unser Tipp für die Praxis. Eindeutige und unmissverständliche Klarstellung im Rahmen der Freistellung, dass das vertragliche Wettbewerbsverbot unverändert bis zum Arbeitsvertragsende fortgilt. Daran schließt sich natürlich die nächste für die Praxis wichtige Frage an. Was sind denn eigentlich die Folgen eines Verstoßes gegen das gesetzliche Wettbewerbsverbot? Da haben wir drei wesentliche Rechtsfolgen, die ich Ihnen vorstellen möchte. Und wir fangen an mit der Fallgruppe 1, Schadensersatz oder Eintrittsrecht. Was ist damit gemeint? Die Folgen eines Verstoßes sind unter anderem in § 61 Absatz 1 HGB geregelt. Und der lautet wie folgt. Verletzt der Handlungsgehilfe die ihm nach § 60 obliegende Verpflichtung, so kann der Prinzipal Schadensersatz fordern. Er kann stattdessen verlangen, dass der Handlungsgehilfe die für eigene Rechnung gemachten Geschäfte als für Rechnung des Prinzipals eingegangen gelten lasse und die aus Geschäften für fremde Rechnung bezogene Vergütung herausgebe oder seinen Anspruch auf die Vergütung abtrete. Ja, Sie sehen also, Sie haben ein Wahlrecht als Arbeitgeber. Sie können einerseits Schadensersatz verlangen. Das bezieht sich also auf eingetretene Schäden und entgangenen Gewinn. Oder Sie können von Ihrem Eintrittsrecht Gebrauch machen und in Geschäfte, die der Handlungsgehilfe geschlossen hat, eintreten. Wichtig, das Gehalt, welches der Arbeitnehmer bei einem Wettbewerber in diesem Zusammenhang erzielt, ist nicht von der Herausgabe umfasst. Das macht das Ganze natürlich ein bisschen komplizierter. Zur Vorbereitung der Ausübung Ihres Wahlrechts steht Ihnen als Arbeitgeber ein Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung zu. Ja, das ist ganz wichtig. Und eine Besonderheit, auf die besonders hingewiesen werden muss, es gilt im Rahmen des § 61 eine besonders kurze Verjährungsfrist von 3 Monaten. In diesem Zusammenhang weise ich auf § 61 Absatz 2 HGB hin, den Sie sich in diesem Zusammenhang unbedingt einmal anschauen sollten, weil das eine bemerkenswert kurze Verjährungsfrist ist. Wir kommen zu Rechtsfolge Nummer 2. Welche Rechtsfolgen bei Verstößen gegen das gesetzliche Verbot sind noch zu beachten? Und da kommen wir auf eine ganz wichtige Rechtsfolge, nämlich die Kündigung. Und zwar ist grundsätzlich eine verhaltensbedingte Kündigung regelmäßig nach Abmahnung möglich, bei schwerwiegenden Verstößen auch als fristlose Kündigung ohne vorherige Abmahnung. Das Bundesarbeitsgericht erkennt in seiner ständigen Rechtsprechung an, dass ein Verstoß gegen das Verbot, während des bestehenden Arbeitsverhältnisses Konkurrenztätigkeiten zu entfalten, an sich geeignet ist, einen wichtigen Grund für eine außerordentliche Kündigung zu bilden. In der letzten Zeit ist die Rechtsprechung ein wenig arbeitnehmerfreundlicher geworden. Das muss man leider erwähnen. So hat beispielsweise der 10. Senat des Bundesarbeitsgerichtes schon in einer Entscheidung aus dem März 2010 Bedenken an einer strikten und sehr weitgehenden Auslegung des gesetzlichen Wettbewerbsverbotes geäußert, da die Berufsfreiheit des Arbeitnehmers stets Berücksichtigung finden müsse. Und weiter wurde erwähnt, dass im Rahmen einer Gesamtwürdigung aller Umstände des Einzelfalles festgestellt werden müsse, ob nach Art der Haupt- und Nebentätigkeit und der beteiligten Unternehmen überhaupt eine Gefährdung oder Beeinträchtigung der Interessen des Arbeitgebers vorliegt. Es spräche viel dafür, so das Bundesarbeitsgericht, dass die Reichweite des Wettbewerbsverbotes auf unmittelbare Konkurrenztätigkeiten beschränkt werden müsse und bloße Hilfstätigkeiten ohne Wettbewerbsbezug nicht erfasst werden. Dies gelte insbesondere, wenn der Arbeitnehmer lediglich eine Teilzeittätigkeit ausübe und deshalb zur Sicherung seines Lebensunterhalts auf die Ausübung einer weiteren Erwerbstätigkeit angewiesen ist. Gerade im Bereich der einfacheren Tätigkeiten sei das in zunehmenderem Maße der Fall, so das BAG. In diesem Zusammenhang möchte ich auf eine weitere wichtige Fallgruppe hinweisen, und zwar das gesetzliche Wettbewerbsverbot im Kündigungsschutzprozess. Solange ein Kündigungsschutzprozess läuft, sind Arbeitnehmer an das gesetzliche Wettbewerbsverbot des § 60 HGB gebunden, weil sie sich ansonsten in Widerspruch zu ihrer Behauptung setzen würden, dass das Arbeitsverhältnis fortbestehe. In diesem Zusammenhang also stets im Rahmen der Prozesstaktik zu schauen, ob möglicherweise durch das Verhalten des Arbeitnehmers im Prozess beziehungsweise genauer genommen während des Prozesses weitere Kündigungsgründe entstehen könnten. Aber auch hier ist die Rechtsprechung in letzter Zeit ein wenig arbeitnehmerfreundlicher geworden. Der 2. Senat des BAG hat in Zweifel gezogen, dass das Konkurrenzverbot im gekündigten Arbeitsverhältnis genauso weit reicht wie in einem ungekündigten. Bezogen auf außerordentliche Kündigungen wegen des Wettbewerbs hat das BAG hervorgehoben, dass bei der Interessenabwägung berücksichtigt werden müsse, dass die Wettbewerbstätigkeit erst durch eine frühere Kündigung ausgelöst worden sei, der Wettbewerb nicht auf eine dauerhafte Konkurrenz zum bisherigen Arbeitgeber angelegt war und dem Arbeitgeber durch die Konkurrenztätigkeit nicht unmittelbar ein Schaden zugefügt worden sei. Sehen also, die Rechtsprechung geht hier differenziert an die Frage, inwiefern ein Verstoß gegen das Wettbewerbsverbot im Rahmen des Kündigungsschutzprozesses eine weitere Kündigung rechtfertigt. Wir kommen zur letzten, das heißt zur dritten wesentlichen Rechtsfolge von Verstößen gegen das gesetzliche Wettbewerbsverbot. Und zwar haben wir hier den Anspruch auf Unterlassung. Wann ist eine Unterlassung geltend zu machen? Ja, als Voraussetzung für einen Unterlassungsanspruch brauchen wir eine drohende oder noch andauernde Wettbewerbsverletzung. Und wichtig ist für Sie zu wissen, Ansprüche auf Unterlassung, die werden regelmäßig im Rahmen des einstweiligen Rechtsschutzes durchgesetzt, weil es hier um eine kurzfristige, schnelle Durchsetzung Ihres Unterlassungsanspruches ankommt. Wir hatten ja hier grundsätzlich auch bereits eingehend erläutert, dass gemäß 60 Absatz 1 HGB bzw. § 241 Absatz 2 BGB dem Arbeitnehmer eine Konkurrenztätigkeit während der Dauer des Arbeitsverhältnisses untersagt ist. Kündigt beispielsweise ein Arbeitnehmer fristlos, so können Sie als Arbeitgeber durch einstweilige Verfügung eine Wettbewerbsenthaltung erwirken. Wenn Sie den Fortbestand des Arbeitsverhältnisses darlegen und glaubhaft machen, dass kein fristloser Kündigungsgrund besteht. Ja? Das ist also wichtig für die Darlegungsanforderung im Rahmen des einstweiligen Verfügungsverfahrens. Sie müssen glaubhaft machen, dass sich die fristlose Arbeitnehmerkündigung im Hauptsacheverfahren mit überwiegender Wahrscheinlichkeit als Unwirksamkeit herausstellen wird. Dabei ist Ihre Darlegungslast als Arbeitgeber zwangsläufig auf die Tatsachen beschränkt, die Ihnen zum Zeitpunkt der Antragstellung bekannt sind. Also wenn der Arbeitnehmer keinerlei Begründung für seine fristlose Kündigung angibt, dann reicht bei Ihnen zunächst auch die Darlegung aus, dass kein wichtiger Grund im Sinne des 626 Absatz 1 BGB vorliegt. legt der Mitarbeiter allerdings eine Begründung vor, so müssen Sie sich im Einzelnen damit auseinandersetzen. Der Umfang der rechtlichen Prüfung ist dabei nicht geringer als im Hauptsacheverfahren. Entsprechendes gilt auch für die Nichteinhaltung der Kündigungsfrist. Also wenn ein Arbeitnehmer unter Missachtung der aus Ihrer Sicht geltenden Kündigungsfrist mit zu kurzer Kündigungsfrist kündigt, auch dann können Sie darüber nachdenken, ob Sie einen Anspruch auf Unterlassung von Wettbewerbshandlungen geltend machen. Das ist natürlich insbesondere für die Konstellation interessant, wo Sie wissen, weil der Mitarbeiter Ihnen das mitgeteilt hat, dass er zur direkten Konkurrenz wechseln möchte. Bei dem Anspruch auf Unterlassung handelt es sich um ein wichtiges taktisches Mittel, welches Sie aber tatsächlich nur bis zum Ende des Arbeitsverhältnisses einsetzen können. Wie es dann nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses weitergeht, das wird Ihnen jetzt mein Kollege Alexander Scharf erläutern.
Ja, nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses, da ist es nämlich grundsätzlich so, dass der Arbeitnehmer frei ist, Ihnen Konkurrenz zu machen. Ausnahme davon, Sie haben ein sogenanntes nachvertragliches Wettbewerbsverbot vereinbart. Also das steht nicht im Gesetz drin, das müssen Sie vereinbaren. Da gucken wir uns einfach mal an, wann ist denn ein solches nachvertragliches Wettbewerbsverbot wirksam und was sind die Folgen? Anwendbar, wir sind weiter im Handelsgesetzbuch, im HGB, sind hier die Paragraphen 74 bis 75a des HGB. Und da finden Sie zunächst mal in Paragraph 74 Absatz 1 HGB die Schriftform. Das bedeutet, dass Sie eine Vereinbarung haben, die beide unterschreiben im Original und, also Stift auf Papier und eine Originalurkunde dieser Vereinbarung an den Arbeitnehmer ausgehändigt wird. Problem dabei oder immer mal wieder das Problem ist, dass das nachvertragliche Wettbewerbsverbot oft im Arbeitsvertrag vereinbart wird und sich dann am Ende des Arbeitsvertrages eine Regelung findet, der Arbeitnehmer bestätigt, ein im Original unterzeichnetes Exemplar des Arbeitsvertrages erhalten zu haben. Diese Regelung ist unwirksam, weil sie die Beweislast, die eigentlich beim Arbeitgeber liegt, unzulässig auf den Arbeitnehmer verschiebt, geregelt in § 309 Nummer 12 BGB. Also, was machen Sie, damit Sie auch nachweisen können, dass der Arbeitnehmer ein im Original unterzeichnetes Exemplar erhalten hat? Sie machen das in einem separaten Dokument, eine Empfangsbestätigung mit Unterschrift des Arbeitnehmers. Dieses Vorgehen macht übrigens bei allen Arbeitsverträgen Sinn, weil ja auch Befristungen nur wirksam schriftlich geschlossen werden können und auch hier bewiesen werden muss, dass der Arbeitnehmer ein im Original unterzeichnetes Exemplar des Arbeitsvertrages bekommen hat. Da mögen Sie sagen, naja, wir haben doch gar keine Befristung im Arbeitsvertrag. Doch haben Sie schon oder zumindest ziemlich sicher, weil jeder gute Arbeitsvertrag eine Regelung zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses bei Erreichen der Regelaltersgrenze zum Rentenbezug enthält oder enthalten sollte. Wenn das nicht drin steht, dann endet das Arbeitsverhältnis eben nicht bei der Möglichkeit des Rentenbezuges. Eine solche Regelaltersrentenbefristung ist aber nur dann wirksam, weil es eine Befristung ist, wenn sie schriftlich vereinbart wurde. Und da eben auch hier die Aushändigung eines im Original unterzeichneten Vertrages erforderlich ist und das sehr schwer zu beweisen sein dürfte, wenn der Arbeitnehmer oder der Arbeitsvertrag zum Beispiel vor 20 Jahren geschlossen wurde und der Rentenfall erst heute eintritt, macht es ebenfalls Sinn, hier eine getrennte Empfangsbestätigung sich unterzeichnen zu lassen. Das ist die Schriftform. Zweite Geschichte, es muss klar und eindeutig vereinbart werden, sodass der Arbeitnehmer konkret erkennen kann, welchen sachlichen, zeitlichen und örtlichen Beschränkungen er unterliegen soll nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses, also welche Konkurrenz er nicht machen darf. Dritte Voraussetzung, dieses nachvertragliche Wettbewerbsverbot darf maximal 2 Jahre gelten. Das ergibt sich aus § 74a Absatz 1 HGB. Und dann muss auch noch eine sogenannte Karenzentschädigung in der richtigen Höhe vereinbart werden. § 74 Absatz 2 HGB. Karenzentschädigung, das ist eine Entschädigung dafür, dass der Arbeitnehmer für die Dauer des nachvertraglichen Wettbewerbsverbotes nicht zu einem Konkurrenzunternehmen gehen kann, beziehungsweise selbst ein solches Unternehmen gründet oder sich daran beteiligt. Was ist die richtige Höhe der Karenzentschädigung? Der Gesetzestext sagt, mindestens die Hälfte der vom Handlungsgehilfen, also vom Arbeitnehmer, zuletzt bezogenen vertragsgemäßen Leistung. Für die Berechnung dieser mindestens Hälfte nicht nur den Grundlohn heranziehen, sondern alle bezogenen Vergütungen. Was ergibt sich daraus? Nachvertragliches Wettbewerbsverbot ist teuer. Deswegen überlegen Sie genau, ob das sich lohnt, sowas zu vereinbaren. Und nun kann es natürlich sein, dass Sie so ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot vereinbart haben und dann später feststellen, na so richtig sinnvoll ist es nicht. Und wenn das endet, dann muss ich ja richtig Geld zahlen. Das möchte ich nicht. Wie komme ich denn davon wieder weg? Da gibt's ein paar Möglichkeiten, die gucken wir uns mal an. Einmal den sogenannten Verzicht nach 75a HGB. Sie können also einseitig verzichten. Aber leider geht's nicht so, dass Sie dann sofort weg sind von dem Verbot, sondern das wirkt ein Jahr in die Zukunft. Ja, also wenn Sie jetzt verzichten, sind Sie erst nach einem Jahr frei von dem nachvertraglichen Wettbewerbsverbot. Aber auch das kann ja je nach Zeitpunkt des Verzichtes und nach Länge des nachvertraglichen Wettbewerbsverbotes durchaus Sinn machen. Dann kommen Sie vielleicht nicht vom ganzen Wettbewerbsverbot weg, aber von einem Jahr beispielsweise, wenn es insgesamt zwei sind. Was natürlich auch möglich ist, ist, dass Sie das Wettbewerbsverbot einvernehmlich aufheben, zum Beispiel im Aufhebungsvertrag oder in einem Vergleich vor Gericht. Kleines Problem dabei oder worüber muss man nachdenken, insbesondere wenn der Arbeitnehmer darauf noch gar nicht hingewiesen hat. Wenn Sie das jetzt ansprechen, wecken Sie im Prinzip vielleicht schlafende Hunde. Dem Arbeitnehmer, der wusste das gar nicht oder hat das vergessen. Und der Anwalt hat es gar nicht gesehen, dass sowas vereinbart worden ist. Und wenn Sie das jetzt darauf ansprechen, dann will der Arbeitnehmer oder sein Anwalt möglicherweise dafür Geld sehen, dass das aufgehoben wird, weil Sie ja Geld sparen, weil Sie die Karenzentschädigung nicht zahlen müssen. Also muss man sich das genau überlegen, ob man das Thema anspricht. Eine Alternative dazu ist, wenn Sie einen Aufhebungsvertrag oder einen Vergleich schließen, am Ende eine große Erledigungsklausel aufzunehmen. Nämlich eine Formulierung wie, dass damit alle Ansprüche aus und in Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis gleich welchen Rechtsgrundes und gleich ob bekannt oder unbekannt erledigt sind. Wenn Sie das so umfassend machen, dann ist auch das nachvertragliche Wettbewerbsverbot erledigt und dann natürlich auch die mögliche Karenzentschädigung. Was Sie dann noch haben, ist, wenn Sie dann dieses nachvertragliche Wettbewerbsverbot haben und auch die Verpflichtung, die Karenzentschädigung zu zahlen, dann gibt es eine Regelung in 74c HGB, dass, wenn der Arbeitnehmer anderweitigen Verdienst erzielt während dieser Zeit, dass das angerechnet werden muss, zumindest zum Teil. Wie wird das angerechnet? Ja, da will ich Sie hier nicht mit der genauen Berechnung belästigen, nur so viel. Sollten Sie einmal so einen Fall haben, können Sie sich schon mal auf die Berechnung freuen, ist nämlich nicht ganz so einfach. Kommen Sie dann gerne auf uns zu. Brauchen Sie jetzt eine vertragliche Regelung zur Anrechnung? Muss das im Vertrag drinstehen? Nein, sagt das Bundesarbeitsgericht. Link stelle ich Ihnen in die Shownotes rein. Aber natürlich besser reinschreiben. Also entweder schreiben Sie konkret rein, wie die Anrechnung zu erfolgen hat, oder Sie nehmen zumindest Bezug auf § 74c HGB, damit Sie da Streit vermeiden können. Ich musste das schon mal bis zum Landesarbeitsgericht hochtreiben, weil das eben nicht drin stand im Arbeitsvertrag. Kann Arbeitslosengeld angerechnet werden auf die Karenzentschädigung? Nein, sagt zumindest die herrschende Meinung. Gibt es noch Alternativen zu einem nachvertraglichen Wettbewerbsverbot? Also Sie sind in einer Branche, wo eine starke Konkurrenz herrscht. Sie wollen aber nicht diese Karenzentschädigung zahlen. Gibt es eine Alternative? Ja, man kann über längere Kündigungsfristen nachdenken. Weil logischerweise, wenn Sie eine lange Kündigungsfrist haben, kann der Arbeitnehmer nicht zum Konkurrenten gehen, während die Kündigungsfrist noch läuft. Man muss sich allerdings klar machen, längere Kündigungsfristen können nur beidseitig vereinbart werden. Also Sie können nicht sagen, ja, der Arbeitnehmer muss mit einer Jahreskündigungsfrist kündigen, ich kündige mit einem Monat. Das funktioniert nicht. Die sind dann gleich lang. An diesem Zusammenhang nur ein kurzer Hinweis. Die verlängerten gesetzlichen Kündigungsfristen in 622 BGB, also wenn jemand 2 Jahre dabei ist, 1 Monat zum Monatsende kündigen, wenn jemand 5 Jahre dabei ist, mit einer Frist von 2 Monaten zum Monatsende kündigen. Das geht dann rauf, bis wenn jemand länger als 20 Jahre dabei ist, 7 Monate zum Monatsende. Diese verlängerten Kündigungsfristen, die gelten zunächst mal nur für eine Kündigung durch den Arbeitgeber. Der Arbeitnehmer kann grundsätzlich mit der Grundkündigungsfrist von 4 Wochen zum 15. oder zum Monatsende kündigen. Wenn Sie das nicht wollen, was durchaus sinnvoll ist aus Arbeitgebersicht, dann müssen Sie das in den Arbeitsvertrag reinschreiben, dass die verlängerten Kündigungsfristen auch für Kündigungen durch den Arbeitnehmer gelten sollen. Ja, und jetzt ist er aber noch nicht so lange dabei und Sie machen sich Sorgen, dass er zur Konkurrenz geht. Können Sie dann jetzt eine längere Kündigungsfrist vereinbaren als die, die im Gesetz steht? Ja, das ist grundsätzlich möglich. Man muss sich aber erstens klar machen, man muss sie, wie gesagt, auch selber einhalten und außerdem verringert das dann die eigene Flexibilität für Kündigung. Und kann natürlich auch teuer sein, weil Sie während der längeren Kündigungsfrist, wo Sie dann vielleicht selber gekündigt haben, den Arbeitnehmer beschäftigen oder zumindest bezahlen müssen. Weiteres Problem ist, die Kündigungsfristen, die Sie dann verlängert vereinbaren, die dürfen nicht zu lang sein, sonst können sie unwirksam sein. Gibt es dazu eine gesetzliche Regelung, wie lange eine Kündigungsfrist maximal sein kann? Nein, gibt es nicht. Es gibt nur die in 622 BGB von mir vorgestellten Regelungen, das sind aber Mindestkündigungsfristen. Ja, woher wissen jetzt die Arbeitsgerichte, wann die Kündigungsfrist zu lang ist? Sie schauen zum einen auf die Höhe der Vergütung und andererseits auf die Funktion im Betrieb, die der Arbeitnehmer eingenommen hat. Dazu habe ich ein paar Urteile mitgebracht, damit man sich das mal ein bisschen plastischer vorstellen kann. Einmal Landesarbeitsgericht Nürnberg aus dem Jahr 2019. Da war es so, dass eine Kündigungsfrist von 2 Jahren bei einem Einkaufsleiter vereinbart worden war, der relativ gut verdient hat, nämlich 400.000 Euro im Jahr. Und da hat das Landesarbeitsgericht gesagt, das ist in Ordnung. Bei so einer hohen Vergütung und einem Einkaufsleiter, der relativ hoch in der Hierarchie des Unternehmens steht, ist eine Kündigungsfrist von 2 Jahren in Ordnung. Und das Landesarbeitsgericht hat es letztlich auch so begründet, man hätte den Arbeitnehmer ja ohnehin durch das nahvertragliche Wettbewerbsverbot 2 Jahre binden können, dann sei auch eine 2-jährige Kündigungsfrist in Ordnung. Und wie gesagt, hierbei wurde vor allen Dingen das hohe Gehalt und die herausgehobene Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb berücksichtigt. Das Landesarbeitsgericht hat sogar darauf hingewiesen, dass man nach den 2 Jahren auch noch ein 2-jähriges nachvertragliches Wettbewerbsverbot hätte vereinbaren können, sodass man dann letztlich eine 4-jährige Bindung erzielt hätte. Das Bundesarbeitsgericht hat in einem anderen Fall aus dem Jahr 2017 eine Situation gehabt, wo eine Kündigungsfrist von 3 Jahren zum Monatsende vereinbart worden war. Da war zusätzlich auch noch eine Gehaltserhöhung vereinbart worden, zusammen mit der Verlängerung der Kündigungsfrist. Da hat aber das Bundesarbeitsgericht gesagt, nein, das sei nicht mehr wirksam, trotz der erhöhten und zwar sogar deutlichen Gehaltserhöhung. Und zwar hat das Bundesarbeitsgericht gesagt, gerade bei Mitarbeitern, die eher einen geringeren Verdienst haben, ist die Vereinbarung von längeren Kündigungsfristen eher kritisch, weil die Mitarbeiter ein hohes Interesse an der beruflichen Weiterentwicklung haben und deswegen auch an einer höheren Vergütung interessiert sind, so ein bisschen erpressbar sozusagen sind. Und da war es so, dass 2.800 Euro quasi gezahlt werden sollten. Und das reicht eben nicht aus, sagt das Bundesarbeitsgericht, um die unangemessene Benachteiligung durch die langfristige vertragliche Bindung zu kompensieren. Also deswegen Vorsicht, wenn Sie jetzt die Kündigungsfristen erheblich verlängern. Maßvoll ist das aber denkbar. Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz hat zum Beispiel 2019 gesagt, nach dem Ende der Probezeit kann man durchaus eine Kündigungsfrist von 3 Monaten vereinbaren, wo das Gesetz ja eigentlich erstmal 4 Wochen zum 15. oder zum Monatsende vorsieht. Es muss dann auch keine Kompensation durch ein höheres Gehalt gezahlt werden. Da hat sogar das Landesarbeitsgericht gesagt, diese maßvolle Erhöhung der Kündigungsfrist, die ist sogar für den Arbeitnehmer gut, weil er dann ja eine gewisse Planbarkeit hat, weil ja auch der Arbeitgeber dann nur mit der 3-monatigen Kündigungsfrist kündigen kann. Tja, es bleibt also dabei, wie lang ist zu lang? Man weiß es nicht. Oder ab welcher Gehaltshöhe oder welcher Stellung des Arbeitnehmers kann die Kündigungsfrist wie lang sein? Leider gibt es hierzu keine Regel. Man wird wohl sagen müssen, weniger ist mehr. Maßvolle Erhöhungen sind denkbar. Was man sich auch noch klar machen muss als letzten Punkt an dieser Stelle, wenn die Klausel unwirksam ist, also diese verlängerte Kündigungsfrist, dann gilt automatisch die gesetzliche Grundkündigungsfrist. Das heißt, Sie haben dann plötzlich nur noch die 4 Wochen zum 15. oder zum Monatsende. Das ist natürlich ganz schön bitter, wenn Sie vielleicht, keine Ahnung, 5-6 Monate hätten vereinbaren können. Sie haben jetzt aber, wie in diesem Fall, den wir hier besprochen haben, 3 Jahre vereinbart. Dann sind Sie eben nicht bei den 3 Jahren und auch nicht bei den 5 oder 6 Monaten, die vielleicht noch gegangen wären, sondern bei 4 Wochen zum 15. oder zum Monatsende. Also versuchen, maßvoll zu bleiben und sich im Zweifel beraten zu lassen. Das soll es gewesen sein mit unserem heutigen Schwerpunktthema zum Wettbewerbsverbot. Wir hoffen, die heutige Folge hat Ihnen gefallen. Wir freuen uns wie immer über tolle Bewertungen und wir freuen uns, wenn Sie uns weiter folgen und uns weiter empfehlen. Die nächste Folge, die können Sie am 19. Februar hören zum Thema Überstunden. Auch hier nehmen wir natürlich gerne Fragen entgegen und versuchen die dann bei der nächsten Folge zu berücksichtigen. Bleibt nur noch, mich zu verabschieden. Beste Grüße aus Hamburg. Machen Sie es gut. Bis dann. Tschüss.
Und Sie wissen, in Hamburg sagt man Tschüss.